Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Von der Theorie her entscheidet die Troika politisch nicht, sondern sie macht Vorschläge.
Die Troika muss zerschlagen werden. Diese Meinung teilt der sozialdemokratische Europaabgeordnete Hannes Swoboda aus Österreich mit Millionen Menschen in dem Staatenverbund. Herzlich willkommen zu Fokus Europa, Spezial am 17. Januar 2014. Wir widmen uns, wie bereits angeklungen, dem Triumvirat aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds, der sogenannten Troika. Während der, Zitat, schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit in der EU setzt die Troika auf einen brutalen Sparkurs in Irland, in Zypern, Spanien, Slowenien, Griechenland, Portugal und Italien. Wohl kaum jemand ist der Meinung, dass diese Troika bisher besonders erfolgreich war. Sogar der IWF selbst gab dies schon vor Monaten zu. Die Legitimation der Troika ist durch keinerlei Verträge geregelt. Dennoch hat sie sich vom spontanen Kriseninstrument immer mehr zu einem Dauerinstrument entwickelt. Letzteres aufgrund eines Umstands, der eigentlich keine Dauer verleihen sollte, nämlich aufgrund ihrer Erfolglosigkeit. Seit Anfang November letzten Jahres finden Anhörungen zur Untersuchung der Arbeit der Troika statt. Offenbar will das Parlament durch diese Untersuchung nun das Vertrauen der EU-Bürgerinnen und Bürger bis zur Wahl im Mai wiedererlangen. Der Wirtschaftsausschuss des EP hatte die Aufgabe, der Troika auf den Zahn zu fühlen. Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen und einer der Initiatoren der Untersuchung, sprach darüber mit Kollege Jan von Radio Dreieckland.
Was das Ergebnis angeht, so sind die Pläne, die die Troika mit den verschiedenen Mitgliedsländern durchgeführt hat, also mit Griechenland, Irland, Portugal und Zypern, sind diese Ergebnisse sehr viel schlechter gewesen, was wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosigkeit, aber auch Staatsverschuldung angeht, als eigentlich vorgesehen. Die Abweichungen sind zum Teil dramatisch und das alleine ist Grund genug, sich die Rezepte einmal genauer anzuschauen. Der zweite Grund bezieht sich auf den Prozess. Da ist es eben so, die Troika steht in keinem Vertrag auf europäischer Ebene. Sie ist eine Institution eigener Art und ist auch bisher nicht effektiv demokratisch kontrolliert.
Diese Meinung vertritt auch der französische Berichterstatter Liam Kouangok in einer Pressekonferenz von vergangenem Mittwoch.
Partout où nous allons dans les pays sous assistance, nous sommes perçus comme les seuls à pouvoir discuter à pied d'égalité avec la BCE.
Wir werden in den Ländern, die finanzielle Hilfe bekommen, immer als die einzigen wahrgenommen, die auf gleicher Ebene mit der EZB und der Europäischen Kommission diskutieren können. Weil wir Träger dieser demokratischen Hoffnung in Europa sind, muss auf diesen Bericht ein weiterer folgen. Wie bereits gesagt, Herr Rehn, die Kommission muss in Zukunft die Gesetzestexte heranziehen, um die Demokratie in Europa zu verbessern. Weil bisher niemand die demokratische Legitimität dieses Vorgehens hinterfragt hat und weil es diese auch gar nicht gibt, verwundert es nicht, dass die Leute als direkte Antwort auf die Straße gehen. Es gibt keine juristische Basis, die dieses Vorgehen legitimiert. Das ist das Problem. Deshalb hat Herr Swoboda recht, wenn er sagt, wir müssen die Troika zerschlagen, sobald wir die Instrumente der europäischen Solidarität haben, die Stärke und Schlagkraft zeigen, so wie wir es in unserem Bericht vorgeschlagen haben. Instrument
de solidarité européenne qui monte en puissance et qu'il faut communautariser, comme nous le proposons dans le rapport.
Thank you very much.
Der von Berichterstatter Liam Kouangok angesprochene Vizepräsident der Europäischen Kommission Olli Rehn hatte übrigens Anfang der Woche die Arbeit der Troika in einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss verteidigt. Sie habe immerhin vor, Zitat, immensen Herausforderungen gestanden und, Zitat, unter den gegebenen schwierigen Umständen recht gut funktioniert. Für Olli Rehn war die Bilanz wohl doch nicht derart negativ, wie es die Europaparlamentarierinnen und Europaparlamentarier sehen. Immerhin konnten, Zitat, wirtschaftliche Ungleichgewichte abgebaut und eine, Zitat, ungeordnete Staatspleite mit all ihren drastischen Folgen vermieden werden. Ähnlich sehen es auch andere Mitglieder der Kommission. Wann immer die Troika in den letzten 4 Jahren zu Besuch war in den sogenannten Krisenländern, der Empfang war immer alles andere als herzlich. Auch im Europaparlament im November letzten Jahres begegnete man der Kommission, dem IWF und der EZB eher frostig. Ihre Selbstdarstellung wird von den Abgeordneten als Propaganda gewertet. Ihr Wirken als Desaster. Der grüne Abgeordnete Sven Giegold.
Alle Parteien im Wirtschafts- und Währungsausschuss haben die Untersuchung unterstützt. Die Initiative ging aber stark von Grünen und auch Sozialdemokraten aus. Es liegt in der Natur einer Untersuchung, dass man eben genau schaut, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und nicht vorwegnimmt, wie das Ergebnis aussieht. Ich will nur eins sagen, besonders kritisch finde ich die Präsenz der Europäischen Zentralbank in der Troika. Dass die EU-Kommission eine starke Rolle hat bei der Überwachung der Mitgliedsländer und ihrer Wirtschaftspolitik, zumal dann, wenn man Hilfen bekommt von anderen Staaten, das ist selbstverständlich. Eine ganz andere Sache ist das bei der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank ist nach den EU-Verträgen alleine für die Geldpolitik zuständig und deshalb hat sie politische Unabhängigkeit. Jetzt haben wir im Zuge der Troika gesehen, dass die EZB sehr proaktiv geworden ist mit Briefen, mit konkreten Meinungsäußerungen, was die Wirtschaftspolitik der Länder angeht. Und das ist aus meiner Sicht durch die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht gedeckt. Der IWF hat sich geweigert, vor dem Parlament in öffentlicher Sitzung zu erscheinen. Das finde ich aus demokratischer Sicht äußerst fragwürdig. Nach eigener Aussage macht der IWF das gegenüber allen Parlamenten weltweit so. Das macht die Sache in keiner Weise besser. Und der IWF war erstmal, soweit ich informiert bin, innerhalb der Äußerungen der Troika immer der Vernünftigste. Also sie haben als erstes gewarnt, dass es eine überzogene Sparpolitik war. Also der IWF hat, was seine Expertise angeht, am ehesten vernünftig gehandelt. Von daher sehe ich im Moment nicht einen Grund, dort hauptsächlich die Kritik anzusetzen. Ich finde, die Bürger haben verdient, dass dort, sage ich mal, kritisch und umfassend hingeschaut wird und hinterher berichtet wird, in welcher Weise die Troika funktioniert hat oder eben nicht funktioniert. So sollte es sein.
Soweit erstmal der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold. Die beiden Berichterstatter, der Sozialist Liam Wangkok und der konservative Ottmar Karas aus Österreich, haben nach eigenen Angaben den Anspruch, Zitat, denjenigen Antworten zu geben, deren Leben von den Entscheidungen der Troika beeinflusst wurden. Zitat Ende. Deswegen widmen wir uns nach einer musikalischen Pause den Folgen der Sparmaßnahmen in den jeweiligen Ländern. Wir hören ein Stück von der konsumkritischen Punkband Trash Bailey aus Portugal.
Ich hatte eine Stelle bei einem Professor für Meeresbiologie in einer öffentlichen Einrichtung der Stadt Barcelona. Für die halbe Stelle bekam ich 500 Euro monatlich. Danach wurden in Katalonien fleißig Gehälter gekürzt. Das war 2 Jahre, bevor das auch im restlichen Spanien passiert ist. Ich bekam also nur noch 370 Euro. Davon konnte ich nicht mal die Miete bezahlen, also bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen.
Erwerbstätigkeit zerstören, Einkommen zerschmettern. Austerität tötet Menschen, tötet die Idee Europa, zerstört den sozialen Zusammenhalt. Dies ist die Kritik der Europaabgeordneten gegenüber der Troika. Und tatsächlich vergeht kaum ein Tag, in dem wir nicht in den Medien lesen, dass ein Hospital geschlossen würde, eine Schule geschlossen würde oder es Kürzungen in Renten und Sozialsystem gäbe in Griechenland, Portugal und Spanien, die Hauptbetroffenen der brutalen Austeritätspolitik von IWF, EZB und Europäischer Kommission. Die DGB-Gewerkschaftssekretärin Mittelhessens Ulrike Eifeler leitete letzten Sommer eine Bildungsreise nach Athen und berichtet unter anderem von den Zuständen im Gesundheitswesen.
Na, wir haben uns das Krankenhaus angeguckt und haben festgestellt, dass es an allem fehlt, also an dem Nötigsten. Wir waren auf der Toilette, da gibt es nicht mal Seife, geschweige denn Desinfektionsmittel. Patienten werden auf den Fluren untersucht. Wir haben uns natürlich nicht nur das Krankenhaus angeguckt, sondern haben auch mit entsprechenden Leuten da geredet und die haben uns erzählt, dass das komplette Gesundheitssystem zusammengestrichen wurde. Du kriegst in den Krankenhäusern kein Verbandsmaterial, selbst so simple Sachen wie Fingerhandschuhe musst du mitbringen, wenn du untersucht wirst. Dazu kommt, dass du in Vorleistung treten musst, wenn du behandelt werden willst. Der Großteil der Griechen hat seine Krankenversicherung verloren, weil Leute arbeitslos geworden sind und nach 12 Monaten das Arbeitslosengeld ausläuft und dann gibt es nichts mehr, dann gibt es kein Einkommen mehr. Und das Problem ist einfach, dass die Leute sich ihre Gesundheit nicht mehr, oder die Gesundheitsvorsorge nicht mehr leisten können. Dazu kommt, dass mittlerweile internationale Pharmakonzerne, die den Import oder den Export oder die Einfuhr, sagen wir mal, von wichtigen oder von bestimmten Medikamenten einfach gestrichen haben. Nicht, weil sie in Griechenland nicht mehr gebraucht werden, sondern weil es niemanden mehr gibt, der dafür bezahlen kann. Das ist eine Katastrophe.
Auch in der Bildung werden die Bedingungen immer prekärer. Eine neue Studie aus Brüssel zum Beispiel besagt, dass knapp 40% der jungen Leute in Portugal studieren wollen, es sich aber nicht leisten können. Im Jahr 2013 emigrierten mehr Menschen aus dem 10-Millionen-Einwohner-Land als 1966. Der Unterschied zu damals ist, dass diese neue Generation von Gastarbeitern eine gute Ausbildung hat. Einen oder mehrere Universitätsabschlüsse. Sie werden von Unternehmen in Mittel- oder Nordeuropa angeworben oder arbeiten überqualifiziert als Putzhilfe, Kellnerin oder Kellner. Catalina Fernandes emigrierte 2012 von den Azoren nach Paris.
Und uns geht's noch gut, denn es gibt Leute, die nicht einmal in dieser Statistik auftauchen. Die leben höchst prekär, haben vielleicht Arbeit für 3 Monate oder so und dann wieder nicht. Dann suchen sie sich wieder eine andere. Wenn sie erwerbslos sind, befinden sie sich in einer sehr delikaten Situation und sie tauchen in diesen Zahlen nicht auf. Wo wir gerade von Studierenden sprechen, das werden immer weniger. Unsere höhere Bildung wird zur Luxusware.
Marius aus Barcelona ist in einer ähnlichen Situation.
Dann habe ich ein Darlehen bei einer Bank aufgenommen, um ein zweites Masterstudium zu absolvieren. Das Geld musst du zurückzahlen, sobald du verdienst. Es gibt keine Arbeit, ich habe Schulden. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, als wegzugehen. Nachdem ich 2 Masterabschlüsse gemacht habe, ging ich nach Istanbul, wo ich für 3 Monate als Spanischlehrer arbeitete. Dann bekam ich Probleme mit dem Visum, musste also nach Barcelona zurück. Da habe ich Kontakt mit einer Freundin aus Brüssel aufgenommen. Und hier bin ich jetzt, mein Leben leben. Ich habe Arbeit in einem Restaurant gefunden und in einer schwulen Sauna. Ich arbeite viel und es ist nervig, dass manche Leute versuchen, Immigranten auszunutzen, weil diese keine Sicherheiten haben. Ich kann hier in Belgien übrigens nicht als Biologe arbeiten, weil mein Studium in Spanien, trotz Bologna-Prozess wohlgemerkt, hier nicht anerkannt wird. Hier ist es, als hätte ich nicht einmal einen Schulabschluss.
Eu fogo, tenho currículum aqui, não serve de nada. A minha mãe outro dia disse-me uma coisa que foi muito engraçada. Ela disse, Marius, se o ano passado eu tivesse sabido o que ia acontecer,
Ich dachte mir, Menschenskinder, jetzt habe ich diesen traumhaften Lebenslauf hier und er bringt mir absolut gar nichts. Meine Mutter sagte neulich, das war witzig, Marius, wenn ich letztes Jahr gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich dein Studium nicht finanziert. Es ist mir sogar schon passiert, dass ich mich irgendwo vorgestellt habe und mir wurde gesagt, tut uns leid, Sie sind überqualifiziert. Ich will doch nur einen Job, verdammt nochmal. Bevor ich auswanderte, habe ich erst noch überlegt, viele junge Leute wenden der Stadt den Rücken zu, gehen aufs Land und beginnen dort ihre Projekte. Das ist schon spannend, aber meine Priorität für jetzt ist, meine Schulden zurückzuzahlen, um nicht noch mehr Zinsen anzuhäufen. Ich befürchtete schon, die Bank würde sich das Geld vom Konto meiner Eltern holen. Die Bank gerade um ihr Erspartes fürs Alter.
Wir endeten als eins der Länder in der Peripherie Europas. Wir hatten immer schon eine relativ hohe Armutsrate. Wir hatten eine Krise, die zwar nicht konstant ist, sich aber bis heute von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bis zum Todeskampf hochschaukelt. Das kapitalistische System hat sich durchgesetzt und jetzt kommt der Crash. Aber nur für einige. Und Portugal ist konstant geschwächt, wirtschaftlich gesehen.
Die Lehrerin, die wir getroffen haben, hat uns erzählt, dass im letzten Jahr 2000 Schulen geschlossen oder zusammengelegt worden sind. Das hat dazu geführt, dass sich für einige Kinder der Anfahrtsweg auf 1 bis 2 Stunden verlängert hat. Das bedeutet, dass Eltern, die sich die Fahrkarten für ihre Kinder nicht mehr leisten können, ihre Kinder einfach zu Hause lassen, die Kinder gar nicht mehr zur Schule gehen. Und die Lehrerin hat uns gleichzeitig eben auch erzählt, dass in diesem Jahr nochmal 2000 Schulen geschlossen werden sollen. Das heißt, da findet ein Raubbau an den Lebensentwürfen und Träumen einer ganzen Generation statt, deren Ausmaß wir noch gar nicht ermessen können. Das ist eine Katastrophe. Dazu kommt, dass es an Büchern fehlt, dass die Lehrer, dass die Arbeitszeit für Lehrer heraufgesetzt worden ist. Und die Lehrerin hat uns aber gleichzeitig auch erzählt, das Schlimmste ist eigentlich, mal abgesehen davon, dass einige Kinder auch nicht mehr zur Schule kommen, das Schlimmste ist der Hunger. Weil die Kinder, die zur Schule kommen, die können sich gar nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Es hat Fälle gegeben von Kindern, die in Ohnmacht gefallen sind vor Hunger während des Unterrichts. Die Lehrer und die Eltern haben mittlerweile angefangen, Initiativen zu gründen, um den Kindern wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit anbieten zu können, um irgendwie mit diesem Hunger umgehen zu können. Also man muss sich vorstellen, wir haben eine Klasse von Schülern und die können sich auf Algebra oder Griechisch Sachunterricht überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil sie Hunger haben, weil sie frieren. Im Winter können die Schulen nicht beheizt werden, weil viele Mitschüler auch nicht mehr in der Klasse sind. Diese Krise geht ja an den Kindern nicht vorbei. Sie kriegen ja mit, auch was es für Probleme zu Hause gibt. Und die Lehrerin, mit der wir gesprochen haben, hat uns eben auch erzählt, dass die Kinder anfangen, ihre Eltern nicht mehr zu belasten. Also sie fangen an zu realisieren, was da passiert und versuchen, sich zu arrangieren. Also fragen nicht, ob sie was zu Weihnachten bekommen, zum Beispiel fragen nicht nach Geschenken, sondern arrangieren sich damit und nehmen das hin. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Situation, die ganz, ganz erschreckend ist, weil die Kinder sehr schnell durch diese äußeren Einflüsse und durch das Ausmaß der Krise sehr schnell erwachsen werden.
Yeah. Zahlreiche Menschen in Griechenland versuchen nunmehr, der Misere durch Selbstorganisation entgegenzutreten. Was können Sie uns dazu sagen?
Wir haben uns das in Athen angeguckt. Es gibt mittlerweile 240, man könnte sagen, Nachbarschaftskomitees, Solidaritätskomitees, die entstehen zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt den Bereich Volksküchen, wo man einfach kollektiv kocht in dem Stadtteil. Es gibt den Bereich der Kartoffelbewegung, das hat man mittlerweile in den Medien ja auch hier schon mitbekommen, wo einfach ohne Mittelsmänner Kartoffeln direkt vom Produzenten gekauft werden und so günstig weitergegeben werden können. Es gibt den Bereich Bildung, wo eben Nachhilfe organisiert wird. Es gibt aber auch Solidaritätskomitees, die sich zum Beispiel mit der Situation der Migranten beschäftigen. Es hat einen Stadtteil in Athen gegeben, wo besonders viele Migranten leben und wo die Übergriffe der Faschisten auf die Migranten besonders hoch waren. Und da sind 400 Antifaschisten auf ihren Motorrädern permanent Patrouille gefahren durch diesen Stadtteil, um die Migranten zu schützen vor rassistischen Übergriffen. Es gibt aber auch den Bereich, der wird so Time Banking genannt. Also im Prinzip ist es ein Austausch von Dienstleistungen, die jeder privat anbietet. Also der eine bietet Nachhilfe an für Kinder oder auch für Erwachsene. Der andere sagt, pass mal auf, wenn du meine Kinder unterrichtest, ich streiche dir das Wohnzimmer. Also es findet ein Austausch an Dienstleistungen oder an Leistungen statt. Aber es gibt auch den Bereich Kultur beispielsweise, gerade weil die Krise so dramatisch ist, haben wir die Situation, dass also das ganze soziale Leben eigentlich in sich zusammenbricht, ja, und Leute nicht mehr ins Kino gehen können, ins Theater gehen können, sich einfach auch mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier abends in der Kneipe einfinden können. Und deswegen wird Kultur organisiert. Also man nutzt beispielsweise die Räume von der linksgerichteten Syriza und organisiert dann Filmabend. Oder Leute führen selber Theateraufführungen auf. Oder treffen sich einfach mal auf ein Bier, um zusammenzusitzen und zu schnacken.
Wir haben auch das Phänomen in Griechenland, dass Fabriken, die stillgelegt werden sollen, von den Arbeitenden selbst übernommen werden, wie beispielsweise der Baustoffproduzent Viomi in Thessaloniki, der jetzt unter Arbeiterkontrolle produziert. Wie ausstrahlungskräftig sind solche Modelle auf die Arbeitenden in Griechenland Ihrer Einschätzung nach?
Dieses Beispiel aus Thessaloniki ist, soweit ich weiß, das einzige Beispiel oder vielleicht eines der wenigen.
Spanien, genau wie Griechenland, kam für sich zu dem Schluss, dass die EU eine große Verarsche ist. Wir hatten eine Idee von der Europäischen Union, die aber nicht wahr ist. Die EU ist eine wirtschaftliche Vereinigung, keine fiskale oder soziale, wie wir vielleicht mal annahmen.
Die Troika wird aus meiner Sicht, das ist eine realistische Einschätzung, keine parteipolitische Meinung, in den Ländern, in denen sie tätig ist, ihre Arbeit fertig machen. Und sie wird ihre Arbeit nicht mitten drinnen abbrechen. Steht außer Streit.
Soweit das Schlusswort von zwei ganz verschiedenen Akteuren in diesem Spiel. Ottmar Karas, der konservative Berichterstatter, Europaabgeordnete für der Volkspartei, und Marius, katalanischer Immigrant in Brüssel.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.